Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Grandport, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Markneukirchen und Geretsried. Viele der Instrumente werden dort gebaut und wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Geretsried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt. Und deshalb lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Ihr könnt telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen und das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besucher.
Der Interpretationsspielraum von irgendetwas. Nehmen wir einen schwierigen Takt, etwas muss zusammen sein. Ich glaube, der Interpretationsspielraum beim Sehen ist viel größer als beim Hören. Verstehst du, was ich meine? Egal wie gut du dirigierst oder wie genau du dirigierst, wenn du 80 Leute vor dir hast, interpretiert er eine vielleicht, das ist genau, da sehe ich genau die Ecke, die er will für den Schlag und der andere vielleicht, oder? Und beim Hören ist es irgendwie klar, es ist zusammen oder es ist nicht zusammen. Natürlich müssen diese beiden Dinge immer irgendwie zusammengehen, aber es geht zum einen um das, um die Genauigkeit mit dem Ohr irgendwie wahrzunehmen, aber auch, dass ich halt will, dass meine Musiker wirklich irgendwie den Radar, sage ich jetzt mal, so offen haben, dass sie wirklich wissen, was abgeht.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Mein heutiger Gast ist der erste Schweizer in meinem Podcast. Er hat nicht nur für Saxophon künstlerisch und pädagogisch seinen Master gemacht, sondern auch noch Blasorchesterleitung, welche er in Basel studierte. Und ist Mitbegründer des Holzbläser-Ensembles Nexus Reed Quintett, das schon zahlreiche internationale Preise gewinnen konnte. 2016 gewann er den ersten Preis beim 8. Schweizer Dirigentenwettbewerb und sein dirigentisches Schaffen konnte er 2018 weiter ausbauen, als er mit 31 Jahren zum künstlerischen Leiter des Höchstklasseorchesters der Feldmusik Sahnen ernannt wurde. Ich freue mich, dass er heute hier ist und sage herzlich willkommen, Sandro Blank.
Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf heute. Herzliche Grüße aus dem sonnigen Luzern.
Ja, hier ist noch ein bisschen Sonne, aber es bewölkt langsam.
Okay, also okay. Bei uns haut es richtig rein heute, bis 24 Grad, habe ich im Radio gehört. Okay. Ja, freuen wir uns.
Nutzt du das Wetter später aus?
Ja, vielleicht gehe ich noch auf eine kurze Joggingrunde. Das wäre doch ein Ziel für heute, ja.
Das stimmt. Wir fangen mal mit meiner Standardfrage an. Welches Stück hast du bewusst angehört? Also welches Stück hast du das zuletzt bewusst angehört, bevor wir jetzt dieses Interview machen?
Okay, wow. Schwierig. Bewusst, man hört ja so viel. Hä?
Genau.
Aber meistens unbewusst. Ich habe vorhin gerade kurz nach dem Frühstück den Titel Sponge mit Randy und Michael Brecker mit der WDR Big Band, aber das war eher ein bisschen unbewusst. Also habe kurz bei Facebook beim Durchscrollen habe ich mir das angehört. Aber eigentlich letzten Freitag habe ich mir die zweite Sinfonie von Jim Stephenson Voices habe ich mir mal, also ich kenne die schon, habe die schon ein paar Mal gehört, aber habe sie nochmal so bewusst reingezogen. Okay. Ja.
Aus welchem Grund einfach so?
Ist so ein Stück, das ich auf, ja, ich sag mal, auf meiner langen Bank habe. Ich habe das Gefühl, dass ich bin mir auch nicht sicher, ob es schon mal gespielt wurde in der Schweiz, was vielleicht mal passt in ein Programm, aber es ist eben so auf der langen Bank. Ich habe ja immer so Stücke, ist ein bisschen auf der langen Bank und versuche die dann irgendwie einzuflechten in gewisse Programme. Ja.
Sandro, wir sind gleich alt, habe ich festgestellt.
Okay.
Wie kam bei dir das Musik oder die Musik in dein Leben?
Ja, früh. Ich war... ich ging in die Früherziehung, hieß das damals oder heißt vielleicht auch heute noch so. Bei uns heißt es jetzt Musik und Bewegung. Früher war das die musikalische Früherziehung im Kindergarten. Meine Eltern sind nicht wirklich sehr musikalisch. Meine Mama hat als Kind Akkordeon gespielt, hat dann später noch Klavier versucht zu lernen oder gelernt. Ja, das ist nicht so einfach. Mit 40 hat sie das noch gemacht. Aber es war ihnen wichtig, also der Musikunterricht oder die Musikschule etc. erachteten sie als guten Bestandteil, also für meinen Bruder und mich, nebst dem Sport. Und sie haben mich dann da in die Früherziehung geschickt, ja. Und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Da erinnere ich mich wirklich noch dran. Das war bei so einer älteren Dame, Frau Isenring oder Eisenring, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie geheißen hat. Und meine Mama erzählt, das hat das schon oft erzählt, dass so nach 2, 3 Stunden, also man hat da gesungen, getanzt, sich mit irgendwelchen Teppichen herumgezogen zu Jingle Bells, das erinnere ich mich noch. Und meine Mama hat gesagt, dass schon nach 2, 3 dieser Unterrichtsstunden kam diese Frau, als meine Mama mich abholen konnte, hat sie gesagt, schauen Sie, dass der Sandro immer Musik machen kann. Das liegt ihm. Das erzählt meine Mutter oft noch, diese Geschichte. Ja, und später dann Blockflöte, klassisch. Also es war immer klar, dass ich Saxophon spielen will,
Okay, warum?
weil mein Patenonkel, also mein Götti heißt das bei uns in der Schweiz, das ist der Bruder meiner Mutter, spielt Klarinette und hat auch Saxophon gespielt. Und das war irgendwie klar. Das war mein Held. Und der hat irgendwie, der ist mit der Harley zu Besuch gekommen und hat mich mitgenommen. Und das war so, das war einfach cool. Und dann ich wollte unbedingt Saxophon spielen. Und viele erzählen ja auch, dass die Blockflöte, das war öde und so weiter. Ich habe das gar nicht öde empfunden. Ich wusste 2 Jahre und dann kommt mein Saxophon. Das war irgendwie immer klar. Das habe ich irgendwie
Okay,
ja, gewusst.
das klingt ziemlich zielstrebig schon in jungen Jahren, wenn du sagst, okay, da muss ich halt jetzt durch, aber in 2 Jahren kommt
Ja,
dann.
also ich erinnere mich auch nicht wirklich, ein anderes Instrument wirklich begutachtet zu haben. Das war einfach wie klar, ja.
Okay, das heißt, du warst wie alt, als das Saxophon dann
10 Jahre, glaube
losging?
ich,
Zehn.
in der 4. Klasse. Heute beginnt man ja früher oder kann man früher beginnen. Das geht gut auch mit gebogenen Sopransaxophon und so. Hatte ich schon Schüler, 2. Klasse und so weiter. Aber in der 4. Klasse ging es dann los, ja.
Okay. Und wann kam das Dirigieren dann dazu?
Eigentlich in 2 Stufen. Also ich habe dann natürlich viel gespielt und irgendwann so mit 15, 16 Jahren war ich schon ein bisschen ambitionierter. Ich habe da in Kantonalen, also die Kantone, unsere Bundesländer, haben da irgendwelche Projekte gemacht und ich war immer dabei und habe viel Musik gemacht und da kam mal einer und hat gesagt, ja, es gibt so Dirigentenkurse. Der Toni Kuhrmann, das ist ein wichtiger Dirigent in unserer Szene. Also er hatte früher das Blasorchester Siebnen. Das ist der aktuelle Schweizer Meister bei uns in der höchsten Stufe. Und der hat dieses Orchester von der 3. Klasse bis in die höchste Klasse geführt. Das ist ein totaler Pionier. Und der hat so Kurse angeboten. Es ging dann auch um theoretische Dinge, Musiktheorie, Rhythmusdiktat etc. Diese Dinge. Da habe ich mich angemeldet, bin mit einem Freund immer gegangen, Samstagmorgen um 8 Uhr, Tonsatz war ziemlich trocken, das erinnere ich mich noch, aber ja, habe dann ein bisschen hab 2 Kurse gemacht und dann habe ich es total beiseite gelegt, war überhaupt kein Thema mehr und das kam dann erst wieder, ja, eigentlich sehr überraschend, als ich nach meinem ersten Masterdiplom in Luzern nach Basel gewechselt bin. Ich erinnere mich, wie ich, ja, ich habe da durchgescrollt, als ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe, also es war ja. Ich habe ja das Konzertdiplom gemacht in Basel dann anschließend auf Saxophon und ich musste ein Nebenfach, also einen Minor-Studiengang wählen. Und habe wirklich einfach so geschaut, was gibt es da, durchgescrollt, Blasorchesterdirektion bei Felix Hauswirth, und das könnte doch noch was sein und so. Habe mich da angemeldet und das war das absolute Aha-Erlebnis nach nur schon 1 oder 2 Unterrichtsstunden bei Felix. Ja, so ist das gekommen.
Okay, also dann doch relativ spät
Relativ spät, ja.
eigentlich.
Relativ
Ja.
spät, ja.
Okay. Und wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen, wann kam für dich die Entscheidung, das beruflich zu machen, also Saxophon zu studieren?
Schlussendlich gab es gar nichts anderes, was in Frage gekommen ist. Also ich habe Matura gemacht, Abitur heißt das bei euch. Und eigentlich Also es war einfach, ich habe nur Musik gemacht. Ich habe wirklich, ich habe für die Schule wirklich, also ich kam wirklich immer so ordentlich durch. Aber meine Eltern hatten schon viele schlaflose Nächte, glaube ich, damals, weil wirklich, ich habe überall gespielt, ich habe jedem zugesagt für alles. Ich habe, das war das Einzige, was mich wirklich interessiert hat. Ich erinnere mich wirklich an Wochenenden mit kommende Woche drei große Prüfungen. Ich habe nie mehr Saxophon geübt als dann. Also meine Mutter ist hochgekommen nach 4, 5 Stunden. Willst du nicht mal vielleicht Biologie und so für nächste Woche? Und ich habe einfach nicht eingesehen, wieso ich Biologie oder X was lernen soll, weil ja, ob ich jetzt da eine gute oder eine schlechtere Note schreibe, das interessiert ja keinen. Aber wenn ich nächste Woche in der Probe das Solo tierisch reinhaue, dann gibt es Applaus von allen, oder? Das war irgendwie so klar. Und dann ich hatte wirklich einen absolut fantastischen Lehrer. Mein Saxophonlehrer Urs Oetli, sei gegrüßt, wenn er das hört vielleicht. Der war wirklich, also das schätze ich fast mehr jetzt, wo ich selber Pädagoge bin und so, was der mit mir gemacht hat. Also er hat mir gezeigt, wo die Finger auf Saxophon kommen mit 10 Jahren bis zum Studium. Und der hat so viel mit mir gemacht. Wir haben so viel gespielt, Kammermusik gespielt, Orchester gespielt. Und der hat dann einfach gesagt, ja, wenn du das machen willst, das Studium, dann, ja, dann mach das doch gleich. Es war immer irgendwie so, ja, mach doch mal vielleicht ein Praktikum auf einer Bank oder so. Ich hab eine Wirtschaftsmatura gemacht. Ich habe nicht Schwerpunkt Musik genommen damals. Ich habe gedacht, ja, mach doch was irgendwie was anderes. War eine schlechte Entscheidung. Hätte besser Musik genommen, aber ich habe dann die Wirtschaftsmatura auch hingekriegt. Und dann irgendwie, ich erinnere mich, ein Abendessen mit meinen Eltern und dann habe ich gesagt, ja, ich werde direkt Aufnahmeprüfung spielen und direkt Musik studieren. Und mein Vater und meine Mutter waren so, okay. Die haben sich auch nicht so unter vorstellen können zum damaligen Zeitpunkt. Sie haben mich dann gelassen und haben mich unglaublich unterstützt in dem. Also das ist was auch heute noch, was für mich sehr wichtig ist. Meine Eltern sind immer da an meinen Konzerten, egal wo ich bin. Und ich erinnere mich dann, also eben wie gesagt, die konnten sich nicht so unter vorstellen, dann noch Saxophon, klassisch Saxophon, neue Musik, kannst du dir vorstellen, was wir da für Zeug gemacht haben. Also was ich natürlich super finde, immer noch. Und auch für meine Eltern war das nicht greifbar. Ich war so ein paar Wochen in Luzern am Konservatorium. Wir hatten da immer so Crossover-Projekte mit der Jazzabteilung. Der damalige Dozent Sascha Armbruster hat das organisiert und wir haben da in so einem Kleintheater ein Konzert gespielt mit einem amerikanischen Gitarristen, Fred Frith. Und also freie Impro, irgendwelche Gegenstände auf der Bühne herumgeworfen, geschrien und ich habe das so toll gefunden und so. Wir haben da Vorprobe, es war ein Dienstag, Werktagsabend, ein Konzert und 10 Minuten vor dem Konzert sehe ich meine Eltern da reinlaufen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, was muss jetzt schlimm werden für die und so weiter. Und ja, habe dann gespielt, ging raus an die Bar und mein Vater stand da und hat mir so sinngemäß gesagt, Sandra, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, was da gerade abging, was ihr da macht, aber wenn ich dich sehe auf dieser Bühne, dann weiß ich, dass das absolut das ist, was für dich das Richtige ist. Also gib Gas, ich unterstütze dich. Ich will keine Dummheiten sehen, keine Semesterwiederholungen etc. Ich unterstütze dich finanziell und moralisch und versuche mich da. Und sie haben sich dann wirklich, sie kommen immer und alles hören, ja, haben sich da auch irgendwie weitergebildet. So, das ist wirklich sehr schön.
Das ist echt cool. Also gerade weil neue Musik ja doch sehr schwer zugänglich ist. Und
Absolut,
dann,
ja.
also es hätte ja auch anders laufen können, dass die sich gefragt hätten, okay, und damit willst du Geld verdienen.
Genau. Ja, und es gibt auch, also ich habe, ja, es gibt natürlich diese Beispiele. Ich habe auch viele Kollegen, die das erlebt haben und das war bei mir wirklich nicht so. Ich habe wirklich immer die Unterstützung gespürt und es ist ja klar, also ein Musikstudium, das ist einfach was anderes, ein künstlerischer Beruf. Mein Bruder ist Lehrer und unterrichtet an der Pädagogischen Hochschule auch und so weiter und das ist ein bisschen jünger, aber das war immer klar, der Fabio. Der wird in so und so vielen Jahren ungefähr so und so viel Geld verdienen, jeden Monat. Und das war beim Sandro halt irgendwie nie klar. Und das war schon irgendwie so eine Unbekannte, die, ja, das war schon immer irgendwie so ein Thema oder eine Unsicherheit, aber sie haben das irgendwie ja hingenommen und mich, es geht einfach darum, dass man was macht, wo man brennt dafür, oder? Und deswegen ist es wahrscheinlich auch aufgegangen jetzt, ja.
Ja, aber hat dich das irgendwann mal irgendwie oder hat dir das irgendwann mal Angst gemacht, dass du so eine Unsicherheit hast und nicht weißt, was du verdienst?
Mit
Also wir reden
Sicherheit,
jetzt mal, also wir reden jetzt nicht von Corona, das sind nochmal andere Zeiten,
andere
aber
Zeit.
davor war das irgendein Thema oder hast du dir gedacht, nee, ich brenne dafür und das wird dann schon.
Das war sicher ein Thema, ja. Aber ich habe immer so dafür gebrannt, dass es einfach, es gab, also den Plan B, also der nicht mal im Ansatz existiert, nicht mal im Ansatz. Also das war, du hast ja auch auf deinen Kanälen kürzlich gefragt, würdest du noch mal Musik studieren? Habe ich mitbekommen und so. Also den Plan B, den gab es wirklich nicht im Ansatz. Das war so klar, was ich auf der Bühne mit Kollegen heute noch erlebe, das ist, und das spüre ich jetzt mehr denn je. Ich war in den letzten 14 Monaten einmal auf einer Bühne. Ich vermisse das so unglaublich sehr. Auch das Scheitern und die Arbeit und die schlaflosen Nächte und so weiter. Also es gab nie einen Plan B. Ich habe so für das gebrannt, ja. Kann man wirklich so sagen.
Das ist ja auch das, was ich auf die Frage selber ja dann auch geantwortet habe, dass man das tun soll, wofür man brennt. Und ich merke das jetzt auch extrem. Also ich bin zwar hauptsächlich in der Schule, aber das Nebendran, das hat ja mein Leben immer ganz gut ausgefüllt mit Dirigieren, selber spielen, das fehlt halt jetzt. Und so nach einem Jahr komme ich selber jetzt in so eine Stimmung, wo ich sage, boah, jetzt langt's langsam, weil ich auch, also ich vermisse es einfach mit Menschen zu agieren. Das
Ja. Man traut sich ja fast nicht, sich zu beschweren, weil du wahrscheinlich auch, du hast eine Sicherheit, ich habe
Ja.
eine finanzielle Sicherheit, ich habe auch eine finanzielle Sicherheit. Also das läuft wirklich sehr gut. Mittlerweile habe ich alle meine Dirigieranstellungen sind natürlich nicht, das ist nicht selbstständig erwerben, das ist alles abgerechnet, saubere Verträge mit Altersvorsorge und so weiter. Also das ist die Sicherheit, ich bin da. Also auch wenn ich auf Kurzarbeit bin, meine Orchester zahlen mir diese 20% noch drauf. Also ich bin wirklich in einer glücklichen Lage und trotzdem, ich würde dir heute die letzten 5 Monatslöhne zurückzahlen, wenn morgen alles wieder normal wäre. Das sage ich
Ich
mit
verstehe.
vollster Überzeugung, ja.
Ja, nee, das kann ich gut verstehen. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Ich habe jetzt bei uns, ich glaube, die Tage gelesen, dass die Zahl habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber die war erschreckend hoch, 20% oder so. Der Berufsmusiker in Deutschland drüber nachdenken, ihren Beruf zu wechseln.
Ich habe nichts mitbekommen diesbezüglich in der Schweiz. Ich habe auch mal irgendwie aus Deutschland was gelesen. Ja, also ich habe natürlich viele Kollegen, die natürlich freischaffend unterwegs sind und ja, es ist wirklich krass. Also es läuft zwar gut, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ich habe mal gehört, nicht so gut für die Freischaffenden. Bei uns kriegt man das Geld wirklich. Man kann auch so, wenn man alles immer sauber angemeldet hat, das ist natürlich die Voraussetzung, verstehe ich auch. Aber Freunde von mir, die haben dann so ein, ja, dann wurde so ein durchschnittliches Jahreseinkommen berechnet, und das wird dann auch, glaube ich, mit 80% von der Erwerbsersatzversicherung jeden Monat irgendwie gezahlt. Ich bin nicht darauf angewiesen, glücklicherweise, aber das läuft eigentlich ziemlich gut, ja.
Ja, bei uns leider nicht. Also das, was ich so mitbekomme, gut, ich bin auch nicht total tief in der Materie, weil ich es nicht brauche, aber von den freischaffenden Freunden, die ich habe, glaube ich, hat fast noch niemand Geld gesehen. Die kommen zwar einigermaßen über die Runden, aber ist noch nichts da und das ist jetzt schon ein Jahr später.
Ja.
Also
Der Michael Müller, der war ja bei dir, glaube ich,
genau.
auch zu Gast und er ist ein sehr guter Freund von mir. Wir haben zusammen studiert und der hat mir auch gesagt, dass er wirklich, und ich meine, der hat ja Dutzende Konzerte nicht spielen können und da läuft gar nichts, ja. Leider.
Ja, das ist sehr traurig und ja, aber wir lassen mal diese politische, kulturelle
Gut,
Diskussion, weil
ja.
sonst wären wir nämlich heute Abend noch dabei, weil das ist einfach ein Fass ohne Boden. Das ist halt schwierig und traurig auch zu sehen, wie die Gesellschaft auf Kultur guckt. Ich würde nochmal zum Dirigieren zurück. Kannst du dich erinnern, was dein erstes Stück war, das du dirigiert hast?
Ui. Lass mich kurz überlegen. Mein erstes Stück, das kann ich echt nicht sagen. Ich kann, also im Unterricht vielleicht. War das so eine Holzsuite vielleicht in einem Seminar? Was ich weiß, ich habe mir dann ziemlich früh schon das Jugendorchester, was ich immer noch habe, in Baar im Kanton Zug. Und da habe ich, wie heißt dieses Stück von Pierre Laplante? In the Forest of the King. Das war in meinem ersten Programm dabei, aber ich kann es mit Sicherheit nicht genau sagen, welches das allererste war, ja.
Okay. Wenn du heute Stücke aussuchst, nach welchen Kriterien gehst du vor?
Ich würde sagen, dass ich habe vor, wir haben über das über die lange Bank gesprochen. Und da sitzen immer irgendwelche Stücke. Und oftmals greife ich mir dann eins und baue drum herum. Jetzt gerade bei meinen leistungsfähigen Ensembles in den höheren Klassen, da habe ich dann schon immer so eine Idee, was jetzt ein gutes, großes Werk wäre für das nächste Programm und versuche dann drum herum zu bauen. Es ist natürlich, ich finde das, ich brauche extrem viel Zeit für das, muss ich sagen. Wirklich Wochen, teilweise Monate. Ich tue mich extrem schwer. Ich bin aber am Schluss auch immer vollkommen d'accord mit meinen Programmen. Also ich liebe diese Programme vom ersten bis zum letzten Tag. Das sind ja auch Probephasen über ein halbes Jahr teilweise. Und ich brenne dafür bis zum Schluss. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges, was der Musiker dann spürt, irgendwie in der Probenarbeit, ja.
Das heißt, wenn das eine Konzert fertig ist, sitzt du schon
Ja,
dran, das neue
während
Konzert.
ich, ja, man sollte früh dran sein, nehme ich mir immer vor. Gerade jetzt, oder, ist wieder so eine Phase. Gut, Programme hätte ich jetzt genug, hä, nach diesem
Ja.
Jahr, aber ja, jetzt wieder schon für nach dem Sommer natürlich und so, genau, kreisen meine Gedanken.
Okay. Was hältst du von Motto-Konzerten?
Das mache ich auch, wenn es entsteht, würde
Okay.
ich sagen. Wenn es irgendeinen Sinn ergibt. Ich hatte das letzte Konzert in Sarnen, das hieß Suspiros de España, ein klassisches Konzert mit spanischen Komponisten. Da hat sich's einfach ergeben. Da hat sich's ergeben. Ich hatte da zweite Sinfonie von Theo Aparicio Barberán zusammen mit Navarro-Klarinettenkonzert und irgendwie, und dann ging es in diese Richtung. Und dann, wenn es sich nicht ergibt, ergibt sich's nicht. Und ich meine, das Ländermotto, das ist natürlich, das kommt wahrscheinlich dann am häufigsten und so. Ich versuche dann eher vielleicht so stilistisch irgendwelche Mottos zu kreieren oder irgendwie von der Art der Musik oder irgendwelche Symmetrien sonst zu den Stücken, zwischen den Stücken zu schaffen. Jetzt mein neues Programm in Sarnen, das ist das Verschobene von diesem Jahr. Da geht es mir ein bisschen um, das heißt, es ist noch nicht druckreif, aber es geht in die Richtung Deep Sound and Evolution. Also es sind so wirkliche Klangstücke, der absolute tiefe, reine Klang des Klangkörpers. Und es geht Evolution in diesem Sinne, dass man ein bisschen sehen soll, wie die Literatur über die Jahre sich entwickelt hat. Ja. Genau.
Das klingt total spannend. Wann wollt ihr das aufführen?
Im Januar 22. Ja. Wir beginnen dann im September. Darin enthalten ist auch ein neues Stück von Oliver Wesby, das er es war ein Auftrag der Wesby und wir wurden angefragt, die Uraufführung zu spielen. Es gibt da ist ein ruhiges Stück von ihm. Nach all den Blockbustern, die wir von ihm kennen, hat er ein ruhiges Stück jetzt geschrieben. Auch er hat so, es gibt eine gewisse Verbindung zu der Musik, zu der langsamen Musik von Frank T. Kelly, hat er mir auch gesagt. Ich habe dann auch einen T. Kelly noch drin. Das ist so die Symmetrie im Programm vor der Pause: Sanctuary von Frank T. Kelly und nach der Pause das neue Stück von ihm. Genau, dann ab Beginn tue ich mit einem alten Stück, mit der Nobilissima von Jager. Armenische Tänze Part 2, T. Kelly, Pause, dann das neue Stück von Oliver und dann Wine Dark Sea von John Mackie. Das muss ich jetzt mal machen, da freue ich mich drauf, ja.
Das klingt total spannend. Also ich hoffe, dass 22 alles wieder so ist wie vorher, ja, und dass das stattfinden kann.
Auf jeden Fall.
Ja. Wenn du jetzt so eine Partitur vor dir hast, du hast das, fängst an, das Stück vorzubereiten, wie gehst du vor, diese Partitur durchzuarbeiten? Bist du jemand, der dir erst Aufnahmen anhört, oder sagst du, Aufnahmen sind erstmal völlig tabu, sitzt du am Klavier, liest du nur, wie machst du das?
Aufnahmen sind nicht tabu für mich. Ich versuche sie aber natürlich richtig oder für mich richtig einzusetzen. Man kann es gar nicht vermeiden, weil man lernt ja Stücke auch über Aufnahmen kennen. Das ist ja völlig klar. Mhm. Oder man hört ein Konzert, man hört irgendwie, man sieht auf YouTube irgendwas Neues. Ja, das ist dann immer irgendwie, wenn es nichts Neues ist, also ein neu geschriebenes ist, natürlich immer irgendwie das Erste. Dann habe ich irgendwie eine Idee, dann wähle ich das aus und dann ist die Aufnahme für eine Zeit lang für mich tabu. Weil ich habe dann schon irgendwie eine Vorstellung im Kopf. Und dann mache ich das ganz klassisch. Ich gehe wirklich Takt für Takt durch zu Hause. Das frisst Unmengen an Zeit, aber das ist wirklich, was ich immer machen will. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich so das Stück extrem gut kennenlerne. Also ich gehe wirklich, man sieht dann die kleinen Dinge, ich schreibe auch alles. Also ich bin sehr chaotisch, man sieht das vielleicht hinten, ist eher chaotisch, mein Arbeitszimmer. Aber meine Partituren sind wirklich, das kann ich sagen, extrem fein säuberlich eingerichtet. Ich liebe das auch. Ich gebe meine Partituren auch. Also ich habe nur schon Mühe, dass mir jemand die Partituren aufs Pult bringt, auf der Bühne. Also das ist so mein absolutes Heiligtum. Und dann wirklich Takt für Takt. Und ich habe einfach das Gefühl, auch die Formanalyse mache ich dann ganz genau, Taktgruppenanalyse. Oft brauche ich das dann auch vielleicht gar nicht mehr so extrem in der Probephase. Aber ich habe das Gefühl, ich kann so das Stück wirklich sehr genau betrachten. Das kommt 7-mal so und beim 8-mal ist noch das Xylophon dabei und das weiß ich dann in der Probe, weil das, ja genau, da war ja was und so weiter. So diese Dinge, das ist mir extrem wichtig, das alles sehr genau aufzusaugen, ja.
Das ist total spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, vor 10 Minuten hast du noch über trockenen Tonsatzunterricht geredet.
Ja, genau. Also meine, das gehört natürlich auch dazu. Ich sitze dann auch mal am Klavier und es geht dann vor allem, wenn ich merke, okay, da ist irgendwie so eine neuralgische Stelle, das könnte schwierig werden, dann analysiere ich das genau durch, natürlich drückt da irgendwie, oftmals die Posaunen eignen sich ja gut, da muss man wenig transponieren, wenn sie alle Töne haben und so weiter, dann ja, dann ist auch, ich bin sehr ein schlechter Pianist, aber das, man muss ja kein guter Pianist sein, um irgendwie eine Partitur wiederzugeben, ja.
Richtig. Bist du jemand, der viele Farben benutzt, oder ist das, bist du da sehr strikt und sagst nur Bleistift?
Ich arbeite mit Farben, aber ich würde sagen, mein System verändert sich auch irgendwie laufend. Aber ich finde das irgendwie, ja, ich hab so Farben, ich habe mehr so, wie soll ich sagen, grün ist Metrum. Das kann dann aber sein, dass ich, das kann irgendwie eine Taktart sein, das kann aber auch sein, dass ich da den letzten Schlag ausdirigiere, das kann sein, dass ich da in 1 bin und da in 3. Rot sind die Einsätze. Grundsätzlich. Blau ist Dynamik und dann habe ich verschiedene Farben für verschiedene Schichten in der Musik. Also die gelbe Schicht ist meine wichtigste Schicht, die will ich, also ist quasi ein bisschen, wie soll ich sagen, traditionell gesagt, die erste Stimme. Jetzt, das ist natürlich je nach Musik, wird das dann immer komplizierter oder wie man das dann schichten will, aber dann gibt es noch Violett, dann gibt es noch für Schlagzeug nehme ich oft die Farbe Orange irgendwie, ja, so mache ich das, ja. Aber ich muss mich immer selbst zügeln, nicht zu übertreiben mit dem. Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, ist ein bisschen das Thema da, ja.
Machst du das auch bei den Stücken für deine Jugendorchester oder ist das jetzt nur drauf gemünzt auf die Höchstklassenorchester?
Teilweise, also man muss vielleicht ein bisschen präzisieren, dass das Jugendorchester hier in Luzern, das zählt sicher zu den besten Orchestern in der Schweiz, auch im Erwachsenenbereich. Okay. Also das ist ein Spiel mit denen einfache Höchstklass-Sachen Also Grad 5 geht gut, Grad 6 teilweise. Also das ist wirklich ein sehr hohes Niveau.
Okay.
Und dann die einfachen Grad 2, 3 Sachen und so, da natürlich schon viel weniger, ja. Muss ich schon ehrlich sein. Also dann, das überblickt man ja auch wirklich irgendwie
Genau, ja,
dann natürlich
richtig.
viel
Ja.
einfacher, ja.
Ja.
Genau.
Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du sagst, dass du gerne Aufnahmen an deine Spieler auch weitergibst. Ist dir wichtig, dass deine Spieler vorher auch viel gehört haben?
Ja, also einfach auch aus dem Grund, ich sage, ich glaube, ich weiß, wo ich das gesagt habe, in welchem Interview und ich glaube, das kommt noch der Nachsatz, wenn es eine gute
Genau.
Aufnahme gibt. Genau,
Ja, genau, der
das
kommt,
ist
ja.
sehr wichtig. Amateurmusiker haben natürlich nicht das Wissen oder das theoretische Wissen, was wir alle haben. Und es geht einfach sehr, 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 sehr viel mehr noch als bei uns übers Gehör. Und auch der Spaßfaktor ist da irgendwie ein bisschen mit drin. Wenn man auch mit der Aufnahme spielen kann, erzählen mir viele Musiker, dass sie das manchmal zum Spaß machen und so. Aber es geht mir darum, dass wirklich alle diese Stück sehr gut kennenlernen. Und die meisten Musiker können das halt nicht einfach, wenn sie die Noten sehen, oder? Sie müssen wirklich diese Vorstellung übers Gehör entwickeln, ja.
Ja gut, man kriegt natürlich auch den größeren Zusammenhang, weil wenn ich daheim
Absolut.
nur mit meinen Noten sitze, weiß ich halt auch nicht, was außenrum zwingend
Genau,
passiert.
genau.
Ja. Ich habe gestern nochmal eine Umfrage auch auf Instagram gemacht, was meine Hörer so von Dirigenten gerne wissen möchten.
Habe ich gesehen, ja.
Ja. Und da kam die Frage, ob du quasi schon ab der ersten Probe jedes Stück so perfekt verinnerlicht hast, dass deine Interpretation da steht oder dass das auch teilweise vielleicht noch mit dem Probenprozess reift.
Der größte Teil ist drin, würde ich sagen. Aber natürlich will ich mir immer, also lasse ich mir immer offen, Dinge noch anders zu machen, weil es im Probeprozess sich so ergibt. Aber die Zeit vor der ersten Probe ist bezüglich Stück erarbeiten die intensivste. Also ich habe Dutzende Stunden vor der ersten Probe investiert. Einfach um auch irgendwie, ich glaube, das zeichnet auch einen guten Dirigenten aus, dass er von der ersten Probe, dass der Musiker merkt, dass ist eine absolut klare Vorstellung vorhanden. Aber natürlich merkt man dann oft, da gerade schlagtechnische Dinge, oder das habe ich mich mehr versteift noch. Das muss man so und so, oder das will ich dann so und so. Und dann oft lasse ich mir jetzt zwei, drei Lösungswege, muss man nicht mal sagen, dem Orchester, oder? Aber probiert die dann aus und entscheidet sich dann im praktischen Arbeiten für eine. Aber ja, der größte Teil des Stücks, also das Stück, das will ich schon wirklich viel, viel verinnerlichter bei mir haben als bei meinen Musikern in der ersten Probe. Das ist Voraussetzung, ja.
Ja, ich finde auch, das ist unser Job. Also wir werden ja
Absolut.
dafür bezahlt, dass wir da sind und vorbereitet sind und nicht irgendwie erstmal gucken, was passiert irgendwie. Ja, aber da gibt es ja auch Kollegen, die das, glaube ich, so machen, ohne jemanden nahe treten zu wollen, aber ich glaube, das gibt es auch.
Ja, es ist dann einfach auch viel tote Zeit vielleicht, die entsteht und die will ich irgendwie vermeiden, oder? Weil ich will wirklich von Anfang an will ich wirklich alle ja an der Strippe haben und irgendwie durchziehen können und dass sie gar nicht irgendwie, ja, was machen, der probiert mal was aus, das sollte nicht irgendwie der Tenor sein, ja.
Genau. Ja, weil sonst wird es wahrscheinlich hinten raus ziemlich stressig.
Genau, ja.
Du hast so schön, ich glaube, das war das gleiche Interview, gesagt, dass dir Hören wichtiger ist als Sehen für die Musiker. Jetzt habe ich eine ganz provokante Frage. Bin mal gespannt, wie du darauf reagierst. Wenn Hören wichtiger ist als Sehen, meinst du, dass ein Dirigent, wenn vorher gut geprobt wurde, am Konzert verzichtbar wäre?
Überhaupt nicht,
Oder
nein.
braucht es dann trotzdem den Katalysator vorne im Orchester,
Ja, ja,
dass
ja.
dann losgeht?
Sind ja noch andere Dinge dann, die entscheidend sind, die man,
Naja.
Energie und so weiter, aber es ist also nicht eine provokante Aussage, aber es ist eine Aussage die hat eine Ecke, oder irgendwie, hören ist wichtiger als sehen. Ich glaube einfach, dass wie soll ich sagen, der Interpretationsspielraum von irgendetwas Nehmen wir einen schwierigen Takt, etwas muss zusammen sein. Ich glaube, der Interpretationsspielraum beim Sehen ist viel größer als beim Hören. Verstehst du, was ich meine? Egal wie gut du dirigierst oder wie genau du dirigierst, wenn du 80 Leute vor dir hast, interpretiert der eine vielleicht, das ist genau da, sehe ich genau die Ecke, die er will für den Schlag, und der andere vielleicht, oder? Und beim Hören ist es irgendwie klar, es ist zusammen oder es ist nicht zusammen. Natürlich müssen diese beiden Dinge immer irgendwie zusammengehen, aber es geht zum einen um das, um die Genauigkeit mit dem Ohr irgendwie wahrzunehmen, aber auch, dass ich halt will, dass meine Musiker wirklich irgendwie den Radar, sage ich jetzt mal, so offen haben, dass sie wirklich wissen, was abgeht.
Genau. Ja. Ich finde, das hat auch ein bisschen was von Vertrauen ins Orchester geben zu tun und nicht mehr nur noch vorne irgendwie alles managen und quasi sich als Musiker bedienen lassen, wenn man das mal überspitzt formuliert, sondern auch seinen Teil dazu tun.
Da finde ich etwas unglaublich Wichtiges, was du jetzt gesagt hast. Ich glaube, man erreicht, wenn man davon ausgeht, dass man mit dem Orchester einen Fortschritt erreichen will, ist das unabdingbar. Weil wenn sie nur Befehlsempfänger sind und irgendwie konsumieren von dir und sich auf alles so verlassen, aber selbst nicht irgendwie die Verantwortung, wenn man sie nicht lässt, selbst Verantwortung zu übernehmen, dann erreicht man keinen Fortschritt, bin ich fest davon überzeugt.
Ja, genau. Gibt ja den schönen Ausspruch von, ich glaube, von Karajan war es, dass man wissen muss, wann man nicht stören darf.
Genau. Ja. Genau. Und ich glaube auch irgendwie, die sehr, 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 sehr guten Dirigenten, die brauchen dann immer irgendwie 5, 6 Schläge weniger als die anderen. Irgendwie, das fällt mir so auf. Also ich bin da natürlich, ich sehe mich noch als jungen Dirigenten, glaube, das darf ich sagen, mit 34 Jahren und ich bin mir dessen auch bewusst. Ich glaube auch, dass ich deswegen mehr aufwenden will, weil ja meine älteren Kollegen auch viel mehr Erfahrung haben und so weiter. Und ich ziehe mir wirklich viel rein. Meine Frau schüttelt nur den Kopf manchmal, wenn ich irgendwie, sie ist dann längst im Bett. Aber das kann sein, dass ich morgens um 2 irgendeine Stelle aus einer Mahler-Symphonie höre, die ich irgendwie interessant, komplex finde, wie das jetzt gemacht wird, und dann auf IMSLP gehe, mir die Stelle raussuche und dann 7 verschiedene YouTube-Videos mit 7 verschiedenen Dirigenten ansehe. Also völlig gaga eigentlich, oder? Aber das sind so nächtliche Beschäftigungen, das reizt mich unglaublich. Also dann irgendwie so, ja, wie kann man und wie macht's der und so. Und mir fällt dann auf, dass halt irgendwie weniger oft einfach auch mehr ist, ja. Weil es ist dann auch oft besser zusammen, weil sie irgendwie, ja, sie müssen eben diese Verantwortung nehmen auch, ja, miteinander zu spielen, miteinander zusammenzuspielen.
Ja, und ich stelle auch immer fest, es hat auch schon ein bisschen was, also weniger mit dem Handwerk, glaube ich, zu tun, sondern auch eher das, was du ausstrahlst. Weißt du, wie ich meine?
Also so diese, sprichst du von der Ruhe oder von der, von der Zuversicht, die du dem Musiker ausstrahlst?
Ich glaube auch. Ja.
Ich glaube auch, dass und es muss ja Platz für anderes sein, auch auf der Bühne, oder? Ich will ja dann irgendwie das extra noch rauskitzeln an Energie und so, und wenn dann einfach irgendwas rumgeholzt wird auf der Bühne vom Dirigenten und nur irgendwie organisieren, dann wird das irgendwie nicht so mit dem Special Moment, oder? Mit dem Gänsehautmoment.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich zu tot organisiert und sich als Zuschauer fragt, warum, wenn es gar nicht nötig ist. Das gibt es ja auch.
Ja, ritardando, Übergänge mit großen Notenwerten und es wird ausdirigiert bis zum geht nicht mehr. Das wirklich, da schüttle ich nur den Kopf. Das sieht man oft irgendwie. Ja, muss man auch sagen, in der Blasmusik halt doch immer noch viel mehr als in der Symphonieorchesterwelt, ja.
Ja, das stimmt. Weil wir schon dabei sind, was sind denn das für dich dirigentische No-Gos?
Dirigentische No-Gos. Lass mich kurz überlegen. Ja, zwischenmenschlich gibt es natürlich viel. Ich erachte diese Soft-Faktoren, diese Menschen, also sage jetzt dem Soft-Faktoren, so menschliche Dinge irgendwie als extrem wichtig, oder? Leute fertig zu machen, beispielsweise. Leute irgendwie gezielt einzeln vorspielen zu lassen, völlig sinnfrei und so weiter. Ich glaube, so in der Menschenführung gibt es da einige No-Gos, die man irgendwie nicht machen sollte.
Ja. Was ist dir dann wichtig, in der Menschenführung?
Wir haben von der Verantwortung, also davon gesprochen vorhin gerade, dass die Musiker Verantwortung übernehmen sollen. Das ist mir sicher etwas sehr Wichtiges. Ich möchte jedem die Hilfe sein, dass er ein bisschen vielleicht besser werden kann oder mit Sicherheit so an sein Leistungslimit gehen kann und das mit Freude, oder? Also es ist ja dann, also wir müssen nicht um den heißen Brei herumreden, irgendwie Leute, die nicht üben zu Hause und das Zeug nicht vorbereiten, die, also das akzeptiere ich dann auch nicht. Aber ich finde, ich muss irgendwie das Umfeld schaffen, in dem jeder und jede Musikerin wirklich die intrinsische Motivation und Energie entwickelt, sich wirklich reinzulegen in die Sache. Und ich will eine gute Probenkultur, ich will im Sinne von, man muss nicht Angst haben, wenn, also ich einzeln vorspielen, das ist sowieso irgendwie, ich weiß nicht, wann ich das zum letzten Mal machen musste. Also wir sprechen jetzt nicht von irgendwie spiel mal das G bezüglich
Genau,
Intonation. Wir sprechen
ja.
jetzt wirklich von
Von,
spiel diese Stelle vor. Ich glaube,
ja.
das, also, das ist kaum, also das, irgendwie, das mache ich wirklich nie. Aber auch jetzt, ja, mal nur ein Register und dass dann nicht irgendwie Stress entsteht, oder? Gerade weil ich
Ja.
arbeite ja viel mit jungen Leuten. Wenn ich nur im Ansatz, wirklich nur im Ansatz irgendein Gelächter, wenn etwas schief geht oder so, was ja bei Jugendlichen auch oftmals nicht böse gemeint ist, da werde ich zum Tier in der Probe, wirklich. Also das muss einfach klar sein. Da gibt es wirklich keinen Spielraum, oder? Irgendwie.
Ja,
Ja.
da bin ich voll bei dir. Also das ist auch in der Schule bei meinen Schülern, wenn wir viel singen oder so, auch mache ich ab der ersten Stunde klar, es dürfen Fehler gemacht werden, aber es wird nicht gelacht, weil ich glaube, sonst gerade bei Jugendlichen einfach so eine Hemmschwelle entsteht. So, ich will nicht mehr, weil sonst lacht mich jeder aus und das soll es ja nicht sein. Dafür ist ja auch eine Probe da, zum Fehler machen
Es
und
ist,
zu gucken,
kommt mir
tut mir
der
gut.
berühmte Satz von Arnon Kur in den Sinn: The real beauty is on the edge of failing, oder irgendwie so
Ja,
sinngemäß. Also,
ja.
und wenn man irgendwie so eine Angstkultur entwickelt, dann
Genau.
werden die Leute nie dieses Risiko gehen, um wirklich so was Großartiges erleben zu können. Ja.
Genau, ja. Toni Scholl hat das ja in meinem Podcast auch mal gesagt. Er hat kein Problem damit, dass wenn jemand was Falsches spielt, das passiert jedem, solange mit viel Leidenschaft gespielt wurde.
Absolut, absolut. Und man merkt ja auch, das weißt du auch als Musikpädagoge, dass man den Unterschied von es wurde gearbeitet, es ist jetzt einfach vielleicht noch nicht so weit und es wurde einfach gar nichts gemacht, diesen
Genau.
Unterschied, den sieht man oder also den hört man immer.
Ja, definitiv. Du bist der erste Saxophonist, den ich in meinem Podcast jetzt habe. Und dann will ich mal direkt fragen, was findest du als Saxophonist ist wichtig in einem Blasorchester an dieser Position?
Ist eine unglaublich tolle Position, erstmal. Ich habe ja jahrelang im Aulos Blasorchester gespielt. Das kann man schon sagen, das beste Blasorchester in der Schweiz. Das ist ein Projektorchester mit vielen Studenten, Berufsmusikern. Und ein erster Stuhl auf dem Saxophon in einem Top-Blasorchester, das hat einfach alles. Das hat halsbrecherische Soli, das hat technischen Firlefanz mit Flöten etc. Das hat Soundstellen mit dem Blech. Also man ist auch wirklich tot nach dem Konzert. Man ist richtig kaputt gespielt, aber es bietet einfach alles. Es ist einfach auch das, was mich halt immer am Saxophon irgendwie gereizt hat. Dass man irgendwie ja, vom absolut feinen, gesanglichen, intimen bis zum wirklich halsbrecherischen Powerspiel irgendwie, ja, alles hat, ja.
Was würdest du jetzt Hörern oder Laien als Tipp mitgeben für die nächste Probe? Worauf ist zu achten bei einem Saxophonregister?
Ich glaube, Klang ist schon entscheidend. Ich glaube, Saxophon ist ein Instrument, welches sehr einfach ist. Wenn man jetzt mal einfach so ganz stupid sagt, so eine Geige ist sehr schwierig zu erlernen, ist ein Saxophon wirklich sehr einfach zu erlernen. Ich habe noch selten ein Kind, und sei es noch so klein, gehabt, das keinen Ton aus diesem... Das ist auch ein Unterschied zur Trompete beispielsweise. Ja. Oder man bringt da einfach einen Ton raus. Bis es aber irgendwie wirklich rund klingt, bis es wirklich schön, in Anführungszeichen, was das immer heißt, da gibt es ja auch gerade beim Saxophon gibt's total viele Stilrichtungen und ich sage jetzt mal, der Sound von Michael Brecker und von Claude Delangle ist so, das ist ein anderes Instrument, oder? Aber der Klang ist schon entscheidend, kann halt schon relativ viel zerstören im Orchester. Was mir immer wieder auffällt bei Amateuren, dass sie kein gutes Setup mit sich tragen. Also Blatt-Mundstück-Kombination, dass das nicht passt. Nebengeräusche ist natürlich ein Thema, wie fast auf keinem zweiten Instrument. Tiefe Lage, wegen der konischen Bohrung Gegensatz zu Klarinette, welche ja auch tief und leise, das geht ja super. Und beim Saxophon ist dann mehr Orkan zu hören als Ton oftmals, oder? Oder manchmal. Ja, ich glaube schon, dass man irgendwie so diese klanglichen, diese Flexibilität braucht, um wirklich einen tollen Beitrag zum Orchester leisten zu können.
Was würdest du jetzt einem Dirigenten sagen, der davon weniger Ahnung hat und sagt, ah, ich möchte aber in der nächsten Probe so ein bisschen Hilfestellung geben? Was?
Schwierig, schwierig.
Vielleicht auch nur ein Bild oder so, mit dem er arbeiten kann.
Also wenn ein Bild, mit dem er arbeiten kann, schwierig zu sagen. Also eben bezüglich Klang und Material, das einfach, also man hört das ja auch, da muss man nicht Saxophonist sein. Man hört ja beispielsweise, wenn ein Dirigent hört, dass mehr Geräusch als Ton da ist, dann ist oftmals das Material zu hart. Das ist ganz einfach, oder? Und wenn irgendwie alles so dünn klingt und irgendwie kaum Klang entsteht und irgendwie der Ton oft abbricht, dann ist das Material zu dünn irgendwie. Und ich glaube, so kann man doch irgendwie den Leuten irgendwie was mit auf den Weg geben, dass es irgendwie dann besser funktionieren könnte. Man muss grundsätzlich einfach irgendwie reinblasen können und es muss irgendwie ganz natürlich, ohne viel Aufwand irgendwie ein Ton entstehen. Wie jetzt der kann noch irgendwie besser oder schlechter klingen, aber einfach mal das ist oft ein bisschen bei Holzbläsern so, dass dann oft irgendwie die ganze Energie irgendwo verloren geht, aber gar nicht durchs Instrument geht, weil irgendwie oben was nicht passt. Ja.
Merkt man an deinen Proben, dass du Saxophonist bist? Also hast du eher ein Augenmerk da? Das passiert ja manchmal, dass man eher seiner Instrumentengruppe vielleicht noch akribischer zugewandt ist als dem Rest?
Ich denke nicht grundsätzlich. Viele Saxophonisten und Saxophonistinnen bei mir im Orchester haben vielleicht zu Anfang ein bisschen Angst. Jetzt ist er noch Saxophonist, oder? Ich versuche aber, das so zu drehen, dass sie merken, dass es ein Riesenvorteil ist. Weil anders als bei den anderen Instrumenten wir sprechen jetzt zum Beispiel über Intonation, kann ich denen halt mit einem Fingerschnipp irgendwie einen Griff sagen und dann haben sie irgendwie die Lösung parat, was ich bei einem Trompeter nach wie vor nicht wirklich, also nicht kann oder nicht so gut kann, ja. Und dann ist es eigentlich was Positives, aber ich stelle die Saxophone nicht auf irgendein Podest im positiven, weder im positiven noch im negativen Sinne in meinen Proben. Das kann ich, glaube ich, sagen, ja.
Okay. Ja. Was ist dir wichtig bei einem Probenbeginn? Ich habe gelesen, du machst auch gerne Choral spielen zu Beginn.
Ich habe den Grundsatz eigentlich so für mich entwickelt, das ist ziemlich simpel. dass ich erst mit der Probe beginne, wenn ich höre, dass das Orchester in dem Bereich spielt, in dem es spielen kann. Also es klingt gut, es intoniert einigermaßen gut, spielt zusammen und dann lege ich irgendwie mit der Probe los. Und so Choralspielen, wenn man es irgendwie so ein bisschen interessant macht, hat schon noch was. Und grundsätzlich ja, Choralspielen, wenn man jetzt davon ausgeht, Bläser, Luft, ganzen Tag irgendwie im Büro gesessen und jetzt mal loslassen und Luft ins Instrument und so, ist das schon ja, oft sehr gut irgendwie zu Beginn. Und dann kann man natürlich spielen mit Artikulationen. Es gibt 102, glaube ich, in diesem, kennt ihr diese blauen und roten Büchlein in Deutschland?
Ich habe das in einem Interview gelesen, aber ich war mir nicht sicher, welche, also
120 Hymns and Chorals oder irgendwie so heißt das.
Okay,
und das
also
ist,
ich kenne es nicht.
Okay, und das ist so, also das hat jede Blasmusikformation in der Schweiz, würde ich jetzt mal behaupten. Das kennt jedes Kind hier. Da gibt es so ein Choral, 102 Stuttgart heißt der. Und der besteht eigentlich nur aus Viertelnoten grundsätzlich. Ich glaube, einmal in der Bassstimme gibt es eine punktierte oder so. Und wenn man halt nur Viertelnoten hat, kann man halt 1000 Dinge machen. Also es ist halt total einfach, um 1000 Dinge zu machen. Ich kann sagen, okay, wir spielen jetzt alles in Achteln. Oder ich kann sagen, wir spielen jetzt... Schlag 1 ist Viertel, aus Schlag 2 machen wir 2 Achtel, aus Schlag 3 machen wir 3 Triolen und aus Schlag 4 machen wir 4 Sechzehntel und dann im nächsten Tag starten wir bei 16. Triolen. Solche Dinge. Ja. Und es sollte halt irgendwie immer fordernd sein, oder? Dass die Leute halt nicht irgendwie das Choralspielen anfangs der Probe ist dann irgendwie schlecht, wenn einfach alle da sitzen und irgendwie ohne den Kopf bei der Sache zu haben, einfach irgendwie diesen Choral tröten und so. Deswegen versuche ich immer irgendwie dann, nehme auch einzeln die Stimmen raus und probe dann irgendwie Intonation und sage dann irgendwie, ey, gerade bei den Jungen, oder? Also mit dem Jugendorchester hier mache ich das zwar nicht, weil das irgendwie nicht geht, weil diese Büchlein und so, und dann gehen sie aus dem Orchester und dann nehmen sie es mit und dann ist es nicht mehr da und so. Ja, ja. Aber wenn wir ruhige Dinge proben, gerade so in Intensivwochen, wir gehen im Herbst immer so in eine Intensivwoche, und dann habe ich mal, ich glaube, das war der St. Florian Choral von Thomas, und dann habe ich wirklich einen Morgen damit verbraucht, könnte man jetzt sagen, aber ich würde eher sagen investiert, und dann müssen die mir die harmonische Analyse bringen, diese 80 Jugendlichen, weil so viele sind, oder, sind bei dir im Unterricht am Gymnasium oder so und machen Musikabitur und kennen das eigentlich und finden es ja total trocken in der Schule, und ja, hier habt ihr das lebendige Beispiel, und jetzt, und dann gibt es so manchmal auch so eine Liste mit, wo man sich dann so, wo sich so Registerpunkte abholen können, und das ist dann so ein bisschen eine Competition oder eine Challenge irgendwie, und die Posaunen wollen dann immer die Ersten sein, die sagen den richtigen Akkord sagen und so weiter. Und wenn man das ein bisschen so spielerisch macht, die lernen halt unglaublich viel dabei und kann dann auch mit ruhiger Musik irgendwie die irgendwie auf ein neues Niveau bringen, ja.
In einer normalen Probe, wie viel Zeit nimmst du dir dann für so Arbeit?
Eben bis es klingt, und wenn das gut ist, dann kann das 10 Minuten sein. Ja. Aber wenn das dann irgendwie, das glauben dann die Leute oft nicht, das, jetzt wechselt er dann, jetzt ist er dann eh gut. Nein, ich habe das auch schon eine halbe Stunde gemacht, es war mir dann total egal. Weil das hat schon Wert, finde ich auch. Und das müssen die dann auch lernen, dass man das nicht einfach, ja, und jetzt machen wir das 10 Minuten und dann gehen wir eh weiter oder so.
Genau, ja. Ja, ja, ich finde halt bei so vermeintlich technisch einfacher Musik hast du halt einfach Zeit, deine Ohren und so zu schulen.
Total. Wo wir auch wieder beim Programmieren sind, ist mir sehr wichtig, oder? Also wenn gerade, ich sage jetzt im High-End-Level jetzt, programmiere ich oft bewusst einfachere Stücke. Ich habe dann, ja, der Sandro, der macht in Sarnen armenische Tänze, das ist ja ein Erstklasse-Stück, oder bei uns gibt es so vierte, dritte, zweite, erste Höchstklasse, oder, und ja, armenische Tänze, aber das ist ja gar nicht Höchstklasse, oder? Aber ich finde das halt so wichtig, erstens mal, dass man diese Stücke auch mal irgendwie hört, wirklich gut hört, du kennst das vielleicht, oder? Dass einfach man, dass man nie ein Grad 4 angreift mit einem Superorchester, einfach weil es Grad 4 ist. Aber man hätte da so viele Möglichkeiten, das ganze Orchester auf ein neues Level zu hieven, auch weil sie halt nicht am Limit spielen, oder? Und man kann dann so viel erreichen, was dann so wichtig ist, wieder für das total schwierige, komplizierte Werk, was auch noch im Programm ist und so. Das ist mir extrem wichtig, ja.
Ja, ich finde auch, ein Orchester muss ja nicht ein komplettes Konzert lang nur am Limit spielen.
Ist auch ein totales Scheißprogramm dann. Entschuldigung, wenn ich das so, also entschuldige meine Wortwahl, aber das, diese Programme, die nur von Highlights triefen, das ist wirklich, also kein Konzept haben. Ich habe das viel mit, also ich bewundere da Rolf Schumacher, in der Schweiz, ein toller Dirigent, und er hat das mal, ich glaube, das war mal in einem Gespräch mit ihm, so, er hat von Highlights und Lowlights irgendwie so gesprochen, und das muss irgendwie zusammenpassen, auch so ganz klassische Abfolgen, wie wir es kennen, oder so Ouvertüre, Solokonzert und so weiter, so, das hat ja schon irgendwie einen Sinn, aber wenn man dann einfach möglichst viele spektakuläre Stücke reinpacken will, weil man irgendwie einfach flexen will, so seine Muskeln zeigen will, und dann ist die Qualität auch über den Abend hinweg, wie du sagst, oder oft nicht durchgängig, also irgendwie das, und das stört mich.
Ja, also ich glaube auch einfach, dass es dem Musiker unterm Strich nicht so viel Spaß machen kann, wenn du permanent am Limit spielst und eigentlich nur gucken musst, dass du zum nächsten Stück noch durchkommst und dann Ansatz irgendwie vielleicht heute mal einen schwachen Tag und hast aber noch zwei Stücke vor dir und hast nicht mal eine Nummer, wo du mal vielleicht einfach nur schön spielen kannst.
Ja, gerade für mich als Holzbläser war auch etwas, was ich lernen musste. Und sicher auch noch nicht immer gut hinkriege. Blechbläser, Kraft und so weiter. Oder das ist immer also die Blechbläser meinen ja, eine Klarinette könnte man irgendwie zwei Tage im Stück spielen. Stimmt ja auch nicht. Also auch wir haben ja, auch unser Ansatz hat mit Kraft und also mit Muskulatur zu tun, die sich ermüdet. Aber es ist halt schon ein größeres Thema bei den Blechbläsern. Einfach durchs Instrument bedingt. Und das musste ich auch irgendwie lernen. Oder wenn ich da irgendwie, habe ich auch schon erlebt, das ist jetzt ein bisschen, ja, die sind jetzt am Limit, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Programmierung, ja.
Ja, genau. Wie siehst du die Aufgabe in deinem Orchester? Bist du mehr oder bist du nur musikalischer Leiter oder bist du auch jemand, der so ein bisschen managementtechnisch auch noch im Hintergrund deine Fäden zieht, weil du sagst, dir ist das wichtig?
Ja, sehr. Also ich bin mit Sicherheit nicht nur musikalischer Leiter. In gewissen Orchestern ist das auch, gehört das zum Anforderungsprofil. Also beispielsweise hier in der Stadt Luzern mit dem großen Jugendorchester. Es ist ein Orchester, welches eigentlich eine Auswahl ist. Also sie spielen Probespiele, die kommen aus dem ganzen Kanton und aus anderen Kantonen der Zentralschweiz. Und das ist im Jobprofil so drin, dass ich, also ich kopiere da das ganze Programm beispielsweise. Das ist mein Job. Also ich habe da eine super Hilfe im Büro, also im Sekretariat der Musikschule mit der Johanna Bettig, mit der, das ist eigentlich so meine Orchestermanagerin in dem Sinn, die sagt mir nachher, wir müssen das und das und das noch und so, aber das zählt zu meinen Aufgaben und ich bin, also das ist auch was Schönes, ich kann da total frei konzipieren irgendwie, also ich kann total meine Ideen umsetzen und in den anderen Orchestern wäre es eigentlich nicht unbedingt so, aber ich kann halt irgendwie auch nicht anders. Gebe dann oft auch irgendwie meinen Senf dazu. Ich bin vielleicht dann auch nicht immer so pflegeleicht halt als Dirigent, muss man auch sagen. Wobei die meisten das irgendwie schätzen, dass meine Ideen irgendwie ja da auch immer irgendwie einfließen und so und dass ich da irgendwie ja manchmal geht es dann aber vielleicht auch ein bisschen zu weit, habe ich mich auch schon gefragt. Also wenn dann irgendwie, ich sage jetzt Beispiele, was es immer mal geben kann, vielleicht ein bisschen zwischenmenschliche Reibereien in irgendwelchen Registern oder so. Sowas, was immer irgendwie ist und wieder vergeht und dann und so weiter. Da habe ich mich auch schon irgendwie darum gekümmert oder versucht, mich darum zu kümmern und habe dann gemerkt, das ist dann irgendwie, ja, das frisst dann zu viel Energie und wäre dann vielleicht wirklich nicht, auch wenn es gut gemeint ist, nicht unbedingt meine Aufgabe. Ja.
Ja, ja. Ja, das kann ich verstehen. Da bin ich auch jemand, der bei so Dingen, glaube ich, meint, mit einsteigen zu müssen, um da irgendwie zu vermitteln. Vielleicht kommt das so durch meinen Lehrerberuf. Aber habe dann auch schon festgestellt, vielleicht wäre es besser, wenn man es dann nicht tut, weil es nicht die Aufgabe ist und weil es dann doch irgendwie Energie frisst.
Genau, genau. Und trotzdem, meine, wir tun es ja wahrscheinlich, weil uns das große Ganze am Herzen liegt, oder?
Ja,
weil wir definitiv. Ja nicht, weil wir solche Dinge nicht wollen in der Gruppe und weil wir dann auch aktiv dagegen ankämpfen wollen. Aber ja, das kann schon irgendwie zu viel Energie fressen, ja.
Was würdest du sagen, wenn du jetzt in die Nachbarländer schaust? Was ist der Unterschied in der Blasorchesterszene von der Schweiz zu Österreich, Deutschland, Belgien?
Ich glaube, ich weiß nicht viel, muss ich jetzt sagen. Wenn ich jetzt Dinge sage, die nicht stimmen, musst du mich gleich korrigieren. Ich empfinde es so, aber vielleicht liegt das auch daran, dass der Süden halt näher bei der Schweiz ist, der Süden, ja, Deutschlands, dass da mehr passiert, als je nördlicher ich gehe.
Ja, das stimmt schon.
Okay, das stimmt
schon. Das
war mal nicht falsch, Glück gehabt. Und ich glaube, dass die traditionelle Blasmusik jetzt bei euch, ich hoffe, ich sage es richtig, böhmische Blasmusik, dass die viel, viel, viel verankerter und auch noch präsenter ist als bei uns. Und auch in Österreich.
Ja, also das ist, glaube ich, das ist schwierig zu beantworten, ob das stimmt, weil ich glaube, das liegt immer so ein bisschen auch am Orchester. Also wir haben natürlich sehr viele, die sich tatsächlich auch nur auf diesen traditionellen Bereich spezialisiert haben. Aber genauso gut haben wir ja auch welche, die eher sich der symphonischen Musik zugewandt haben. Also ich habe ein Blasorchester, die sehen sich hauptsächlich unter dem Jahr schon auch als symphonisches Blasorchester. Wir machen natürlich auch die anderen Sachen. Aber man merkt schon auch, dass einfach der Schwerpunkt in der konzertanten Musik liegt.
Also ich meine das auch überhaupt nicht despektierlich. Ich meine das einfach auch, also ich finde das auch irgendwie, also das finde ich beeindruckend, ist was ich halt irgendwie von Michael gelernt habe, oder? Der Michael, also von den Egerländern, der ist ein guter Studienfreund von mir, der hat in Luzern studiert. Ich muss kurz ausholen, wenn wir Zeit haben. Und dann sind wir immer mit Freunden zu ihm ins Allgäu gefahren. Jeden Sommer.
Ja.
Okay. Er hatte immer im Juli Geburtstag. Wir haben da immer eine tolle Studienreise gemacht. Gingen immer einen Tag nach München und dann hat er meistens gesagt, ja, da irgendwo in Kaufbeuren ist Tänzelfest und so. Und dann irgendwie so. Ja, das war halt total toll. Und einmal, und wir haben nie, also wir waren alles Musiker, oder? Und dann einmal, wir konnten nie irgendwie was mit dieser Musik, Blasmusik, diese traditionelle Blasmusik, die kannten wir irgendwie so nicht. Und eigentlich dann auch, wenn man es nicht kennt und dann so vom hohen Ross des Berufsmusikers, oder? Irgendwie so, ja, das ist halt einfach so das und so. Und dann der Michael immer so, nein, und dann müssen wir irgendwie, und jetzt nächstes Jahr spielen wir mit den Egerländern, dann kommt ihr und dann ans Konzert. Das war was vom Beeindruckendsten, was ich je erlebt habe, wirklich. Also kannst du dir in der Schweiz nicht vorstellen, dass es in diesem Maß wir sprechen gar nicht von der absoluten Qualität dieser Musiker, die ja fantastisch ist, aber einfach diese Energie mit dieser Musik in diesem Riesenzelt irgendwie, das war unglaublich toll. Unglaublich eine tolle Erfahrung. Und das gibt es bei uns halt irgendwie nicht. Bei uns gibt es dann schon so, die heißen dann aber so Blaskapellen, die dann das so imitieren, teilweise auch sehr gut machen. Der Michael leitet ja auch eine Formation hier, Lublaska in Luzern. Genau. Das ist, die machen das sicher super, aber ich denke, dass wir halt dann nicht so, also das muss uns wieder Michael, der erklärt denen dann das wahrscheinlich, wie es genau sein muss und so. Das ist ja eine total eigene Stilistik. Und bei uns gibt es das halt nicht so viel. Und das ist sicher auch ein Unterschied. Weitere Unterschiede weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, ich glaube schon, dass die Dichte halt in der Schweiz riesig ist für die Kompaktheit, sage ich jetzt mal, also für die kleine Größe des Landes. Oder? Also, das ist, ich glaube, das Eidgenössische Musikfest ist das größte Musikfest der Welt, glaube ich, im Amateur, also habe ich mal gelesen irgendwo.
Ja, aber Also vielleicht ist das jetzt falsch, was ich sage, aber ich habe immer so den Eindruck, dass bei euch noch viel mehr Wert gelegt wird, dass der Dirigent auch das studiert hat oder ein Berufsmusiker ist.
Mittlerweile, ja, kann man das so sagen. Das hat sich natürlich auch entwickelt. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, natürlich, aber bei uns ist das schon auch in den unteren Klassen Usus eigentlich.
Okay. Weil jetzt stellt sich mir nämlich folgende Frage, weil die Diskussion haben wir immer mal wieder. Wir hätten das gerne, glaube ich, auch in Deutschland. Und das wird, glaube ich, besser. Aber ganz viele, gerade kleinere Vereine, Mittelunterstufenorchester, die sagen natürlich, ja, wir können das ja noch nicht mal finanzieren. Ist ja auch eine Geldfrage. Wenn das jemand beruflich macht, dann muss er ja auch dementsprechend belohnt, besoldet sein. Wie ist das bei euch? Also wie schafft ihr das, dass ihr Berufsmusiker da anstellen könnt?
Ich glaube schon, dass, also erstmal muss man sagen, dass es nicht den Dirigententarif gibt. Oder? Es gibt schon so, ich glaube vom Schweizerischen Dirigentenverband gibt es so Richtlinien, ja, die eingehalten werden müssen. Aber das ist klar, dass es immer noch sehr viele Orchester und so Harmonieensembles und Brassbands, das ist auch ein sehr großer Teil bei uns in der Tradition, die Brassbands, gibt, die sehr, ich sage jetzt mal, schlecht entlöhnen. Und die, also wo man dann im Monat wirklich nicht das kriegt, was man, ja, was eigentlich so empfohlen wird, auch vom Dirigenten. Es gibt auch nicht so. Aber es wird grundsätzlich, Du sagst es richtig, es werden professionelle Musiker angestellt. Die Unterstützung der Kommunen und Städten ist, glaube ich, weiß nicht, eben vielleicht sage ich jetzt das Falsche, aber einzigartig. Also das wird schon, diese Tradition wird schon auch finanziell extrem unterstützt. Wenn ich sehe, was meine Orchester für Beiträge aus Stadt, von Stadt, Kanton oder Dorf irgendwie so erhalten, ja, kann man schon so sagen, ja.
Okay. Ich hoffe, das hören jetzt vielleicht auch Kommunen bei uns. Das schneiden sich mal eine Scheibe ab. Nein, aber das ist ja wichtig. Also das ist ja auch dieses Nord-Süd-Gefälle, was du angesprochen hast. Wenn ich jetzt auch in Süden Deutschland gehe und da manchmal auch Orchester mir anschaue, was die für Proberäume haben, also die dann auch bezuschusst werden und wie das Richtung Norden teilweise aussieht, da sind ja Vereine manchmal froh, wenn sie überhaupt irgendwo unterkommen. Ja. Und dann sitzt du in irgendeiner Besenkammer am besten und bist froh, dass du da irgendwie gerade so reinpasst mit deinen 40 Mann. Also,
Das ist sicher so. Und ich denke, das gibt auch in der Schweiz Unterschiede. Und ich lebe jetzt hier in Luzern, das ist, in der Zentralschweiz ist die Blasmusik in allen ihren Sparten, sei es wirklich symphonisch oder traditionell, extrem wichtig und extrem groß. Und gerade auch die Infrastruktur, also wird wirklich geboten, jetzt hier ein bisschen 10 Minuten von der Stadt entfernt in Neunkirch, wo ich noch als Saxophonlehrer ein bisschen arbeite, die bauen jetzt ein total neues Ding im Dorf. Das ist demokratisch halt. Es gab eine Abstimmung und so. Das war nicht einfach, aber das ist jetzt durch. Ein Musikschulgebäude mit einem großen Konzertsaal, wo auch am Donnerstagabend die Harmoniemusik des Dorfes darin probt und so weiter. Oder das ist hier in der Stadt, das ist dann das, der Extremfall, wurde das Luzerner Sinfonieorchester hat sein eigenes Orchesterhaus gebaut. Das hat jetzt nichts mit Blasmusik zu tun, aber dass die Stadtmusik Luzern, auch eines der tollsten Blasorchester, das wir haben in der Schweiz, die können da auch in diesem Probesaal proben. Das ist ein Probesaal, da, also das glaubst du nicht, wenn du den nicht gesehen hast. Der ist so toll, oder? Das ist schon auch vom Dorf, von den Städten, irgendwie so wird das schon gepusht, ja, und das irgendwie.
Wo siehst du dich denn in den nächsten 5 Jahren? Also welche Ziele hast du? Ist vielleicht auch mal ein Ziel, Sinfonieorchester zu dirigieren oder reicht dir die Blasorchesterwelt?
Das kann ich nicht sagen. Das kann. Ich glaube, es ist nicht so einfach, irgendwie sportenübergreifend. Also wie kommt man zu dem? Ich würde das sofort machen, natürlich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das könnte. Aber ich glaube, irgendwie alles, was man. Oder vielleicht ist es ein bisschen übertrieben gesagt, aber alles, was man irgendwie so in diesem symphonischen Bläser-Ding erreicht, das zählt irgendwie nichts bei bei denen und alles, was man bei denen erreicht, ein Dirigent jetzt, der vielleicht dann auch mal ein Blasorchester dirigieren will, das zählt dann bei uns irgendwie nichts und das ist irgendwie halt Quatsch und so, das müssen wir vielleicht mal ein bisschen überwinden. Sonst in 5 Jahren, ja, das ist so diese Frage, normalerweise habe ich die immer gerne beantwortet, jetzt, ich weiß nicht, also ich wäre erstens mal einfach wieder froh, wenn es dann irgendwie nach dem Sommer wieder irgendwie planbar ist, das ist mal das Erste. Aber dann habe ich natürlich schon viel, viel vor. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich, ich habe große Lust, mit meinen Orchestern wirklich die Entwicklung weiter voranzutreiben. Speziell auch in Sarnen, weil es natürlich ein Riesentanker ist mit großer Tradition. Also ich blicke da ehrfürchtig auf meine Vorgängerinnen und Vorgänger. Da ist natürlich irgendwie ja, viel, viel. Da liegt viel drin, aber eben die Leute müssen immer mitgenommen werden und so weiter. Des Weiteren möchte ich gerne projektmäßig ein bisschen rauskommen. Das ist auch nicht immer so einfach. Oder? Das ist vielleicht jetzt auch toll, irgendwie diese Plattform bei dir zu haben und so, dass man irgendwie, ich glaube nicht, dass mich, das, also muss ja, das muss mich niemand kennen in Deutschland, oder? Und es wird mich auch niemand kennen in Deutschland, aber vielleicht kennt mich jetzt vielleicht jemand und so. Und ich bin natürlich sehr extremst interessiert an verschiedenen Projekten, die rundherum auch in unseren oder in meinen Nachbarländern oder ein bisschen weiterlaufen und ja, sich den Ruf zu erarbeiten, dass man den dann auch mal anfragt für irgendein Projekt und so, das, aber das kann man ja schlecht steuern. Man kann einfach seine Hausaufgaben machen, man kann tolle Arbeit oder versuchen, tolle Arbeit zu machen und dann kommt das dann vielleicht irgendwann. Aber das wäre schon noch so ein, ja, vielleicht ein bisschen den Kreis ein bisschen größer zu ziehen, als er jetzt ist. Genau, das wären so Dinge, die anstehen für mich.
Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Wie schaffst du das, das Niveau überall so hochzuhalten, also spielerisch hochzuhalten, unterrichtsmäßig, dirigentisch hochzuhalten? Du hast ja noch eine Frau, hast du vorhin gesagt.
Genau.
Das ist ja, also
die beste, ist ja alles Zeit. Die beste Frau habe ich eben, deswegen geht das. ja, das ist immer wieder eine Frage, die ich mir bewusst stelle. Ich stelle sie mir aber bewusst nie dann, wenn es ganz eng ist. Also es gibt da irgendwie diese Wochen dann, jetzt dieses Jahr halt nicht, aber lassen wir das. Es gibt dann irgendwie diese Wochen im Herbst, wo irgendwie, und dann ist da Konzert und Tag darauf ist noch Probetag und dann noch das und dann noch Konzert mit dem Quintett und dann noch Proben und so weiter. Und da denkst du mir, ja, ist alles zu viel und dann, aber dann schiebe ich das beiseite. Ich tue das dann nicht analysieren, weil das hat keinen Wert dann irgendwie. Dann würde ich einfach die Hälfte künden. Und irgendwie nicht mehr machen. Ich versuche das immer irgendwie im ruhigen Moment zu machen und das habe ich jetzt ja Zeit gehabt dieses Jahr und habe jetzt auch, ich werde nicht mehr Saxophon unterrichten jetzt ab Sommer. Das war aber wirklich auch nur einen ganzen, ich habe noch 4 Schüler unterrichtet, Schülerinnen und Schüler. Das werde ich nicht mehr machen. Einfach auch, ja, weil ich wirklich, wie du sagst, ich will die Qualität hochhalten. Wir haben anfangs des Gesprächs von der Vorbereitung für eine Probe und so weiter gesprochen. Ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich da nachlasse mit der Zeit. Ja, das möchte ich wirklich nicht. Und ich bin in der komfortablen Situation, dass ich auch so finanziell abgesichert bin durch mein Orchester, dass das gut funktioniert und dass ich mir die Zeit nehmen kann. Also ich werde dann grundsätzlich zu Hause sein. Ich werde nur am Abend arbeiten. Ist auch ein Problem oder kann auch ein Problem sein. Ich bin abends dann halt immer weg, aber ich bin wirklich, ich habe dann wirklich die ganze Woche Zeit für meine Orchester, für die auch eben für diese Entwicklungsarbeit mit den Stücken, Programme entwickeln und so weiter. Diese Muße, die braucht man ja. Man kann ja nicht von irgendwie zu Hinz und Kunz rennen und immer Probe und so und dann das bleibt dann nicht mehr. Mit dem Quintett ist es natürlich auch so ein wie sagt man, ein Draht, so ein Seilakt oder irgendwie. Wir arbeiten so projektmäßig und dann weiß ich einfach ganz genau, wann ich mit was beginnen muss, um dann wieder so fit zu sein. Ja, und meine Kolleginnen und Kollegen im Quintett sind natürlich teilweise ja, tierisch viel am Spielen, oder? Und ich sage immer, ich sage mir einfach sofort, wenn es irgendwie nicht mehr passt mit der Qualität und so. Aber dann ist mein Ehrgeiz dann auch irgendwie hoch, dann wirklich immer wieder auf dem Punkt zu sein, wenn ich dann da sein muss und irgendwie meine Qualität abrufen muss. Da, ja.
Was würdest du jetzt rückblickend deinem jüngeren Ich von vor 10 Jahren, 15 Jahren raten mit deinem Wissen von jetzt?
Ich würde es wirklich genau, ich würde es irgendwie genau gleich machen. Ich meine, ich habe auch irgendwie Glück gehabt. Also das kann man wirklich sagen, ich habe Glück gehabt, die Entscheidung jetzt zum Beispiel mit dem Dirigieren zu treffen. Das kann man wirklich so sagen. Weil ich habe das immer irgendwie geahnt. Und jetzt weiß ich es auch, dass Unterrichten auf dem Saxophon irgendwie, das ist cool, aber wenn das zu viel wird, dann macht mir das keinen Spaß mehr. Was ich vielleicht, ja, und das habe ich dann vielleicht unbewusst mit dem Dirigieren, das war eine total emotionale Entscheidung, oder? Du musst dir vorstellen, ich ging zu Felix in den Unterricht und zweimal und wow, was ist das? Und er hat gesagt, hey, das funktioniert. Er hat mich dann auch wirklich dazu animiert, noch einen Master zu machen, diesen Orchesterleitungsmaster noch zu machen und so. Und das, ich hatte auch immer das Glück, die Leute zu haben, die mich gepusht haben im richtigen Moment. Aber ich würde jetzt zum Beispiel einen jungen Musikstudent würde ich wirklich raten, erstens nicht zu viel zu überlegen im Sinn von, mach wirklich das, was oder investier. Und wenn du ins Orchester willst, dann investier das. Aber dann geh nicht noch 3 Nachmittage unterrichten. Oder das sind wir wieder bei den Eltern, oder die mir immer diese Freiheit gegeben haben. Ich habe schon auch immer ein bisschen unterrichtet, so maximal so einen Nachmittag. Einfach so fürs Sackgeld, sagt man bei uns in der Schweiz, oder so, das Taschengeld. Aber sonst hatte ich die Freiheit. Und jetzt, wenn ich natürlich, früher hat man mir immer gesagt an der Hochschule und Saxophonisten, was macht ihr überhaupt? Die könnt ja sowieso nichts ins Orchester gehen. Und ich habe dann immer gedacht, ja, du kannst mir ja dann einen Brief schreiben oder eine E-Mail, wenn du das Probespiel bestanden hast. Was ja auch also so schwierig ist, oder? Aber ja, wir haben dann vielleicht, und ich sehe ja viele Kollegen, auch Saxophonisten, die haben irgendwie ihr Feld gefunden, weil sie vielleicht auch früher irgendwie sich was ausdenken mussten, wie es dann aussehen soll, oder?
Ja. Wir kommen langsam zum Schluss, Sandro. Ich mache am Schluss immer so eine Schnellfragerunde und bin sehr gespannt. Also wichtig ist, dass du relativ schnell antwortest. ohne lang zu überlegen.
Okay.
Okay. Bauch oder Kopfmensch?
Bauch.
Spielen oder dirigieren?
Dirigieren.
Was hättest du vor 5 Jahren noch nicht gedacht?
Dass ich heute da sitze und ein Jahr kein Konzert gespielt habe.
Okay. Dein aktueller Gemütszustand in einem musikalischen Begriff?
Espressivo.
Oh, okay. Wenn du noch kein Saxophon spielen würdest, welches Blechblasinstrument würdest du
Posaune,
lernen?
Posaune, ganz klar, Posaune.
Warum Posaune?
Posaune ist, also ich finde das irgendwie so ein tolles Instrument, man kann so, ich liebe so dieses Orchestrale und irgendwie dieser große Ton und wenn die Trompeten nicht mehr können, die Posaunen können immer noch und so und ich finde auch mit diesem Zug, das finde wo man so, da kann man so filigran und wenn man das so, ja, wenn einer richtig gut Posaunen spielen kann, das beeindruckt mich extrem, ja.
Ja, es sieht halt auch schon einfach cool aus mit
total.
Dem Zug.
Total, und irgendwie Posaunisten sind da immer so tolle Typen irgendwie, also, ja, irgendwie.
Ja. Okay. Deine nervigste Angewohnheit?
Ungeduldig.
Echt? Du wirkst gar nicht so ungeduldig.
Doch schon.
Du wirkst wenn's dann, sehr in dich rund.
Ja, es gibt ja irgendwie wenig zu tun jetzt, deswegen auch espressiv. Also ich versuche mich wirklich so in neue Dinge reinzuwerfen und so. Aber ja, wenn es dann, ich bin dann schon, kann schon ungeduldig sein auch. Kannst mal meine Orchesterpräsidenten fragen. Kann ich manchmal irgendwie wirklich ungeduldig sein, ja.
Okay. Gibt es irgendeine neue Angewohnheit, die du dir jetzt im letzten Jahr entwickelt hast?
Positiv. Ich mache mehr Sport zum Beispiel. Okay. Ja. Ich habe immer ein bisschen Rücken und so, Bandscheiben-Dinge schon gehabt und jetzt habe ich das gut im Griff. Ich mache mehr, bewege mich mehr. Ja.
Joggen?
Joggen auch und irgendwie halt so diese Rumpfstabilitätssachen. Ich hatte vor Silvester vor einem Jahr wieder, konnte ich nicht mehr laufen, habe dann irgendwie so knapp irgendwie noch einen Dirigierkurs gegeben und es ging dann wirklich nichts mehr und ich habe einen tollen Physiotherapeuten kennengelernt, der mich wirklich über fast ein Jahr begleitet hat und stehe ich besser da.
Okay. Dein Lieblingskomponist in der Blasmusik?
Wespi, gefällt mir gut, ja.
Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Das Buch, welcher Film? Open von Andre Agassi. Seine Autobiografie. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee, ich bin im Tennissport nicht so
Spielt überhaupt
bewandert.
keine Rolle. Also ich würde sagen, das ist wirklich eins der besten Sportbücher. Ich bin extrem im Sport interessiert, bin großer Fußballfan, also wirklich Nerd, so extrem übertrieben. Und ich habe dann mal gehört, das war, glaube ich, im Podcast von Jonas und Mats Hummels, den ich so zeitweise mal gehört habe, dass sie dieses Jahr, das sei so ein tolles Buch. Und ich habe das auf unserer Hochzeitsreise auf Hawaii, nach Hawaii habe ich das gelesen und extrem tolles Buch. Sehr spezielle Lebensgeschichte und ja, auch nicht nur schön.
Okay.
Ja, sehr spannendes Buch.
Okay. Gibt es noch einen Film, wo du sagst, du musst mir mal gesehen
Film,
haben?
Film, Film. Kann ich jetzt nicht gleich so
Okay.
Schnellfragerunde mäßig
Okay.
raushauen, ja.
Okay. Welche Aufnahme würdest du empfehlen, die man unbedingt mal anhören sollte?
Schweizer Armeespiel, Gilgamesch und Asgard,
Okay.
so mit Jan Kober. Das ist eigentlich so eine Aufnahme, die ich so mit 16 oder so habe, ist mit ihm mal irgendwie, habe ich die bekommen. Das ist nach wie vor, finde ich, eine der absolut krassesten, besten Blasorchesteraufnahmen, die ich kenne. Ja.
Höre ich mir gleich nachher
Es
mal an.
ist glaube ich, also von Beriato, dieses normale, also ja, gibt's glaube ich, auf iMusic und all diesen Plattformen, ja.
Okay. Was sind deine persönlichen Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene?
Meine persönlichen Wünsche sind, dass es irgendwie, dass ich meine, ja, dass ich die Möglichkeit behalten kann, irgendwie so meine Träume zu erfüllen, auch meine verrückten Ideen umzusetzen. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Ich habe wirklich so mein Umfeld auch mit den Orchestern, die sehr willig sind, meine Ideen mit umzusetzen. Das ist etwas sehr Wichtiges, habe ich auch schon anders erlebt. Und da fühle ich mich sehr wohl. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Und für die Blasmusik, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen mehr vernetzt und ein bisschen auch untereinander habe ich oft das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns, dass jeder so in seinem Garten irgendwie und dann nicht so über den Tellerrand hinausschaut oder nur schon über den Dorfrand hinausschaut. Das, was wir machen, ist ja super und so. Das mag auch so sein, aber irgendwie so und auch nicht missgünstig sein, sondern irgendwie, ja, so sich gegenseitig irgendwie zu inspirieren. Ja, es ist eine Plattitüde vielleicht, aber es stimmt halt schon. Ja, man muss das schon irgendwie.
Nö, also ich finde das wichtig, dass du das betonst. Also du bist ja auch nicht der Erste, der das sagt im Podcast. Also es kommt ganz oft und da bin ich auch dabei. Und ich frage mich immer, warum das so ist, weil letztendlich nimmt ja niemandem jemand was weg. Also und ich verstehe nicht, warum man nicht einfach mehr sich vernetzen könnte.
Ja, und also ich erlebe das auch jetzt so in meinem Umfeld so ein bisschen, dass das wirklich auch passiert und auch halt, ja, es hat schon wieder so ein bisschen Generation-Ding bei den jungen Menschen, mit denen ich Musik mache, ist das halt ja extrem toll, wie die sich irgendwie so gegenseitig pushen und irgendwie voneinander lernen wollen, jetzt auch im Kleinen und dann nicht. Ich sehe das ja jetzt, wenn wir irgendwelche Corona-Proben machen mit dem Jugendorchester hier, wie sich die unterstützen und irgendwie nicht missgünstig sind und irgendwie so und dann aber auch irgendwie, ja, wo spielst du noch? Und ah, da komme ich nächstes Mal auch mit in die Orchesterwoche, dann wenn das toll war und so weiter und halt einfach so open-minded sein, oder? Das ist irgendwie, ja,
Genau. Ja,
Grundsatz.
vielleicht ist Corona in der Hinsicht sogar mal ein bisschen positiv, weil ich glaube, ohne Corona hätten wir uns jetzt auch nicht
Wahrscheinlich nicht.
zwingend
Ja.
gesprochen. Und schön, dass du dir Zeit genommen hast, Sandro.
Es hat
Vielen
sehr
lieben
viel
Dank.
Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte irgendwie ja, ein bisschen was Interessantes erzählen. Das war ja
Auf
meine
jeden Fall.
Angst am Anfang ein bisschen. War schon ein bisschen nervös, aber das war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir, Andi. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Das war die 31. Folge und herzlichen Dank an Sandro Blank dafür, dass du so viel aus dem Nähkästchen auch geplaudert hast, wie du dirigieren verstehst, wie du arbeitest. Wenn ihr da draußen mir nicht auf Instagram folgt, und das solltet ihr, dann habt ihr mit Sicherheit oder dann habt ihr vielleicht noch nicht mitbekommen, dass es eine Spotify-Liste jetzt gibt, nämlich die Blasmusik-Podcast-Tipps. Dort findet ihr alle Musiken, die im Podcast erwähnt werden, also natürlich hauptsächlich die Aufnahmetipps, nach denen ich ja immer frage, aber es kommen jetzt nach und nach auch noch die Musiken dazu, die die Interviewpartner ja als letztes gehört haben. Das heißt, hört da regelmäßig rein. Die Liste ist bunt gemischt von symphonischer Blasmusik über traditionelle Blasmusik, natürlich aber auch über Popmusik und Jazz. Und es gibt im aktuellen Fall ein kleines Problem. Sandro hat ja vom Schweizer Armeespiel was vorgeschlagen und das findet man auf Spotify leider nicht. Also, deswegen packe ich euch einerseits das Werk rein, allerdings nicht von vom Schweizer Armeespiel. Und ich packe noch eine Aufnahme von einem anderen Werk vom Schweizer Armeespiel rein, damit ihr quasi beides drin habt. Vielleicht mache ich sogar noch eine Playlist auf Apple Music, muss ich mal schauen, weil da gäbe es die besagte Aufnahme zu finden. Warum das auf Spotify nicht ist, keine Ahnung. Warum solltet ihr noch mir auf Instagram folgen? Ganz einfach, ihr bekommt da relativ zeitnah immer mittlerweile jetzt zu hören, wen ich als nächstes interviewen werde. Die Interviews erscheinen zwar ein bisschen später, aber ihr kriegt es immer rechtzeitig mit. Und ihr habt da dann die Chance, auch Zuschauerfragen zu stellen, weil ich möchte das jetzt nach und nach etablieren. Habt da auch eine kleine Kooperation mit dem Fachmagazin Bravo, also Brass Woodwind Orchestra. Und dann gibt es immer eine Rubrik Zuschauerfragen. Das heißt also, folgt mir auf Instagram @andyschreck_ und Andy mit Y. Und dann bekommt ihr rechtzeitig immer, wer mein Gast sein wird. Und dann habt ihr die Möglichkeit, Fragen mir zu schicken, beziehungsweise direkt an info@bravo.de. Und dann, wenn ihr Glück habt, stelle ich die Fragen auch. Also wenn es nicht zu viele sind, werden auch alle gestellt. Wenn natürlich zu viele Fragen da sind, suchen wir uns dann die spannendsten aus. Also genug Gründe, mir auf Instagram zu folgen. Und, hätte ich fast noch vergessen, es wird in Zukunft öfters auch ein Insta-Live geben mit verschiedenen Gästen, vielleicht auch mal nur mit zu einem bestimmten Thema. Vielleicht auch ja, ganze Runden, das muss ich mal schauen, aber das sind alles Gründe, mir auf Instagram zu folgen, glaube ich. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bis hierher zu hören und ja, sagt weiter, dass es den Podcast gibt, lasst vielleicht auch eine Bewertung da und dann wünsche ich euch eine gute Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.